Es ist eine meiner liebsten Sendungen des Jahres, denn es geht um die erste Folge, den Auftakt vom Sommerhaus der Stars 2022. Wir werden natürlich wieder schätzen, wie verläuft die Staffel, wo sind die großen Konfliktherde, bei wem kracht's. Außerdem reden wir über eine Netflix-Dokumentation.
Genau, da gab es nämlich auch Konflikte bei der Doku Woodstock 99 auf Netflix. Da werden wir uns noch mal besprechen, wie wir die Dokumentation fanden und wie wir das Ganze persönlich sehen.
Außerdem geht es um die DSDS-Jury, die ist jetzt nämlich komplett mit einem sehr diskutablen Line-Up. Und Jana muss ran im Quiz auf Speed, muss also schnell Quizfragen beantworten, in denen es nicht nur um das TV-Geschäft geht. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Sommerhäuschen, würde ich mal sagen. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle in der Sommerhaus-Start-Edition. Und ich freue mich, dass mal wieder jemand da ist, die natürlich zu diesem Podcast dazugehört, wie kaum eine andere. Aber natürlich sich eine echte Highlight-Episode ausgesucht hat, um zurückzukehren, um ihr Comeback zu feiern. Das größte Comeback, würde ich sagen, seit Barbara Salisch. Hier ist Jana.
Hallo, ich freue mich. Ich muss dazu sagen, die Pause, die war weder von Dennis angeordnet, weil ich mich schlecht verhalten habe oder so, noch von mir gewollt, aber ich bin umgezogen, ich hatte kein WLAN.
Ich glaube, es waren auch noch andere Sachen zwischenzeitlich. Du warst auch noch krank, glaube ich, irgendwann mal, wo ich dich gefragt habe.
Genau, das war auch noch und danach dann der Umzug und das hat gedauert. Aber jetzt sind wir set, jetzt kann ich wieder in Ruhe hier streamen. So ähnlich.
Why not?
Ohne Bild.
Du hast geleakt, was wir bald vorhaben hier, der große Twitch-Fernsehen für alle Stream. Why not? Aber nee, Der nächste Stream, das können wir jetzt schon mal sagen, 1. Oktober natürlich, du bist auch dabei zu der 7. Staffel von The Masked Singer bei Twitter natürlich wieder. Ja, ich meine, das wird der nächste Stream sein. Wir wissen seit dieser Woche, dass es am 1. Oktober losgeht. Wollte ich erst später dazu sagen, aber wenn du hier jetzt schon raushaust, Stream, 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 dann kann man das auch schon mal sagen.
Das war die Rampe.
Ja, das war die Rampe und die Rampe zum Sommerhaus haben wir eh schon gebaut und die nehmen wir auch jetzt wahr und sprechen jetzt über ja unser Lieblingsformat. Also meins auf jeden Fall, das Sommerhaus der Stars. Staffel, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber Staffel 6, glaube ich. Ich meine schon. Und eine Staffel, die natürlich mal wieder von großen Erwartungen geprägt ist, denn die letzten Jahre Sommerhaus waren schon ziemlich gut. Also ich meine, es war noch keine richtige Katastrophenstaffel Sommerhaus der Stars dabei. Und seit 2020, also seit der André Mangold-Staffel, Annemarie Eifeld und so weiter, würde ich sagen, umgibt dieses Format auch noch ein ganz anderer Schein als sonst. Ne? Also da ist eine Art Atmosphäre drumherum um dieses Format, was irgendwie auch was Furchterregendes hat, finde ich. Also irgendwie, man hat so ein bisschen Angst, wie extrem wird es wieder ein Skandal-Sommer werden im Sommerhaus der Stars oder wird es einigermaßen im Rahmen gehalten, weil man natürlich die Eskalation der letzten Jahre gewohnt ist. Ist es jetzt auch ein Format, worauf du dich so wirklich, wirklich freust oder ist es noch, sag ich mal, man vergleicht es ja dann immer mit dem Dschungelcamp, also wo stehen die beiden bei dir in der Vorfreude-Skala?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja echt ein bisschen faul, was so Trash-TV angeht, also zumindest bin ich da fauler als du. Aber ich muss sagen, das Dschungelcamp hat es noch nicht eingeholt, aber das Sommerhaus ist schon was ich mir doch jetzt seit dieser schlimmen Staffel, sage ich mal in Anführungsstrichen, jedes Jahr angucke und ja, doch.
Man sagt ja immer die schlimme Staffel über 2020, aber wir hatten natürlich auch schon krasse Konflikte und Staffeln, die sich einprägen davor, also die Stinkejacke von René Weller, wir hatten irgendwie Hubert und Matthias schon dabei, wir hatten Elena Miras, die komplett ausflippt, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr natürlich Mike und Michelle. Mhm. Das war natürlich auch eine schwer anzusehende teilweise Staffel und deswegen war man umso gespannter, wie diese Staffel jetzt hier aus den Puschen kommt und ob da auch im Casting schon irgendwie auf Konflikte hingecastet wurde. Also ne, wir denken letztes Jahr an Mola und Michelle, wo man auf einmal so ein Ex-Paar da drin hatte, von dem noch nie jemand gehört hatte und was dann einfach sich die komplette Staffel durchgezogen hat. Ne? Dieser komische, schwelende Konflikt und Mike, der dann irgendwie da so super ein Problem damit hatte, dass die beiden eine Vergangenheit hatten. Hast du das Gefühl, in diesem Jahr wurde ähnlich, sag ich mal, schlau gecastet, beziehungsweise deutet sich jetzt schon so eine Sache an, die uns so die nächsten Wochen begleiten wird?
Ich weiß jetzt untereinander noch nicht so genau, zumindest fällt mir da gerade wieder nichts ein. Wenn, dann wirst du mir das wahrscheinlich gleich sagen. Aber so an sich so ein paar Dinge, wie eine, die gar nicht dabei sein will und sowas, das, glaube ich, wird uns schon beschäftigen auf jeden Fall.
Das war ja auch eine Insider-Ansage davor, ne? Wir hatten das auch mal hier irgendwann, dass ein Insider, ich glaube, der Bild-Zeitung gesagt hat, ja, passt mal auf Erik und Katha auf, weil das wird ähnliche Formen annehmen wie Mike und Michelle im vergangenen Jahr. Sogar noch schlimmer war sogar die Aussage von dem Typen. Und ja, ich würde sagen, das deutet sich auf jeden Fall an in dieser ersten Folge. Und es gibt ja auch eine Vergangenheit zwischen zwei Kandidaten, und zwar Mario Basler und Steffen Dürr, ne? Die beiden verbindet ja eine gemeinsame Zeit im Promi-Big Brother-Haus. Und das haben auch nicht mehr alle auf dem Zettel gehabt. Ich zum Beispiel auch nicht, als wir hier den Cast vorgestellt hatten. Aber das ist jetzt zumindest am Anfang ganz interessant gewesen, weil schon einfach eine vorgefertigte Meinung da war. Und das ist ja auch nicht ganz schlecht. Und ne, auch das war überraschend. Das war jetzt nicht irgendwie nach der Marke irgendwie André Mangold und Lisha ziehen zusammen ins Dschungelcamp mäßig, also wo man mit Ansage den gleichen Konflikt nochmal durchspielt, sondern das ist hier schon ein bisschen mehr um die Ecke gedacht und deswegen bin ich da auch am Start. Ja, ich würde sagen, ansonsten gibt es gar nicht so viel Vorrede mehr. Wir gehen in diese erste Folge rein. Klar, wir reden immer jetzt hier in den nächsten Wochen über die aktuelle Folge, die im Fernsehen läuft. Also ne, wir reden noch nicht über die, die jetzt online sind. In den nächsten Wochen wird es ja auch so sein, dass wir dann immer zwei Folgen zu besprechen haben. Also die Sonntagsfolge und die Mittwochsfolge. Jetzt eben nur die erste Mittwochsfolge. Und mit der starten wir jetzt. Ja, Jana, es ging los mit Mario Basler und seiner Doris Bölt. Das war vielleicht erwartbar, ne? Das ist erstmal um das Thema, natürlich Mario Basler konform, um das Thema Zigaretten sehr stark ging, obwohl er auch einen schönen Antex-Film hier bekommen hat, ne, mit irgendwie, da klingelt das Telefon und dann irgendwie, oh, könnte Uli Hoeneß sein und Präsidente und so, und dann steht er da am Spielfeldrand und schreit da so ein bisschen rum, das war auch ganz schön, aber zum Hintergrund zu den beiden ist auf jeden Fall zu sagen, dass die beiden sich seit 14 Jahren kennen und offenbar öfter auch schon getrennt gelebt hatten. Mario hat auch mal wieder bei seiner Ex gelebt, auch zwischenzeitlich eine eigene Wohnung gehabt. Also das ging sehr on-off anscheinend zu. Und das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist es die gleiche, also ist Doris diejenige, auf die in einem Club in München damals mit Gläsern geworfen wurde, auf die Füße? Also ist es die gleiche Frau? Also haben ihre Füße mal geblutet? Wäre meine Frage.
Wieso habe ich darüber nicht nachgedacht? Das ärgert mich gerade richtig. Aber umso schöner, dass du das jetzt. Das ist eine gute Frage, ja.
Ja.
Muss man mal recherchieren.
Ja, wir bräuchten mal kurz eine Raucherpause, um das zu erörtern. Nochmal kurz, ob das die gleiche Doris war, die damals ein paar Gläser auf die Füße abbekommen hat. Aber ich fand auch schön Marius Pulli, mit dem er da eingezogen ist, ne? Eigentlich bin ich ein super Typ, stand da drauf. Das war sehr schön.
Der hat halt voll seine Rolle da ausgekostet.
Ja, voll, aber es ist auch richtig gut aufgegangen, so den Plan, den die MacherInnen mit ihm hatten, ne? Also, dass man so ein bisschen diese Zigaretten versteckt hat und da konnte man das gleich mal so sommerhausmäßig geil inszenieren. Das war ja auch wie so ein Kinofilm geschnitten, wie er da in diesem Haus rumgetigert ist und diese Zigaretten gesucht hat, ne? Das war schon mal ein sehr schöner Moment, wo auch zum ersten Mal der Off-Text mal wieder zum Einsatz kam. Ich habe mir auch wieder die Highlights aus dem Off-Text mitgeschrieben. Und da ging es schon mal hier, Mario, der Lungenflügelspieler, habe ich mir auch geschrieben zum Beispiel. Oder auch schön, hineinspaziert ins Häuschen Elend. Also auch hier. Super. Und genau da hier bei der Zigarettensuche kam der Satz, lieber den Ascher ausgekippt, bevor man später an den Stummel nippt. Also auch hier wieder in Gedichtsform.
Okay. Du hast die natürlich zufällig abgeschrieben und nicht vorher aufgeschrieben und den geschickt.
Nee, also das waren schon wieder so Sätze, wo ich einfach richtig Bock bekommen habe auf das Sommerhaus, weil ne, das ist einfach eine Sendung. Ich habe das in den vergangenen Tagen auch öfter mal, weil ich ja auch Leute so im Umfeld mal wieder aktiviert habe, um das Sommerhaus zu gucken. Leute, die das auch noch nie geguckt haben, habe ich dann eben auch so mit der Art und Weise dann dazu inspirieren können, so mit, ja, aber das ist so, das ist eigentlich Kunst, ne, was hier geboten wird. Also vor allem eben im Off-Text. Also letztes Jahr ja wurde da teilweise wirklich in großen Teilen gereimt teilweise der Off-Text. Und hier geht es schon wieder auch sehr, sehr gut los, dass hier große Lyrik auch vom Off-Sprecher hier vorgetragen wird. Und deswegen, ja, hatte ich schon mal richtig viel Bock.
Das ist quasi das Schwiegertochtergesuch der Moderne so ein bisschen.
Apropos Schwiegertochtergesucht, ist nicht ganz Bauersuchtfrau, aber das nächste Paar kommt ja von Bauersuchtfrau. Auch zu sehen gewesen zuletzt bei Couple Challenge in Finnland. Und zwar Patrick und Antonia. Du kanntest die beiden nicht, ne?
Nee, nicht wirklich. Also kann gut sein, dass ich die mal bei Bauer sucht Frau gesehen habe. Habe ich so ein, zwei Folgen mal geguckt. Aber nicht, dass ich mich erinnern würde.
Also wenn man Bauer sucht Frau guckt, muss man meines Erachtens auch den sogenannten oder selbsternannten Bauern-Bachelor kennen, wie er sich ja auch hier vorgestellt hat, ne? Der liebe Patrick. Ja, was hattest du für einen Eindruck von den beiden?
Also bis jetzt, ich muss ganz, ja, die sind nicht unbedingt langweilig, aber...
Ich finde beide richtig, richtig unangenehm und richtig perfekt in diesem Format aufgehoben, weil die schon im Couple Challenge Haus so eine totale Selbstüberschätzung gehabt haben. Ah, okay. Auch mit dieser selben Begrüßung von wegen, ja, ich bin der Bauer, auf den sich so viele Frauen wie noch nie beworben haben und so weiter. Und das ist jetzt hier wieder genauso, noch mit noch mehr Selbstvertrauen nach der Performance bei Couple Challenge. Und ich finde gerade so, dass er jetzt oder dass die beiden jetzt zusammen mit Mario Basler so als Erste in dem Haus waren, hat die schon in so eine unangenehme Rolle da irgendwie katapultiert.
Stimmt, du hast recht. Jetzt erinnere ich mich auch wieder ein bisschen. Die waren schon sehr unangenehm. Also da wird, glaube ich, auch noch was kommen. Und wenn du sagst, du hast ja auch schon Couple Challenge geguckt, ich ja nicht. Deswegen weißt du da wahrscheinlich schon mehr drüber. Ich bin gespannt.
Auch ganz unangenehme Sachen so in Bezug aufs Aussehen, weil sie irgendwie sich so für die unfassbar geilsten Menschen der Welt halten bezüglich Aussehen so und irgendwie, ne, auch wie er seine Freundin immer so ins Zentrum stellt mit irgendwie, ja, die Antonia, die hat halt viele reizende Argumente und das dann auch nochmal so für die völlig Blöden dann auch nochmal dazu sagt, immer noch so, was damit jetzt gemeint war mit dem Supergag.
Stimmt. Ach, das war ja auch alles eher, oh ja, jetzt kommt es mir alles wieder hoch, ich habe es alles verdrängt.
Und dann hat die Redakteurin da auch gefragt, ja, warum mögen euch denn die Leute manchmal nicht? Und dann, ja, ich denke mal, das liegt auch daran, dass wir jetzt nicht ganz hässlich sind und das wirkt vielleicht auch auf die anderen abschreckend. Fand ich auch natürlich sehr schön und zeichnet gleich mal ein Bild, was ich schon davor von ihnen auch gezeichnet hatte, aber jetzt haben wir die Skizze sozusagen.
Ja, vor allem, ich sehe ihn komplett. Auch nicht so, wie er sich, glaube ich, sieht.
Nee, ich weiß auch nicht.
Warum sich so viele anscheinend auf den beworben haben. Vielleicht im Vergleich halt zu den Bauern, wo meistens so 70, 80-jährige Bauern sind, sah vielleicht ganz gut aus, okay, aber im Sommerhaus wäre ich jetzt erstmal okay. Ne.
Ja, ich weiß auch nicht, was das für Frauen waren, die sich da beworben haben. Also wenn das irgendwelche notgeilen 75-Jährigen waren, die sich dann auf den 30-jährigen Patrick da beworben haben, dann wundert es mich nicht, dass der irgendwie Rekord-Einsendungen da bekommen hat. Ich würde es überhaupt mal gerne von Dr. Fleischhauer auch nochmal notariell beglaubigen lassen, dass da so und so viele Leute auch für ihn abgestimmt haben, beziehungsweise sich für ihn beworben haben, weil das kann doch nicht sein, dass es so ein Rekord eingestellt hat, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie der Briefkasten überlaufen war, dass so viele Leute sich für ihn beworben haben. Das ist doch auch nur so ein Quatsch, den man ihm mal irgendwie erzählt hat. Das stimmt doch alles nicht.
Die werden halt gesehen haben, online oder so wahrscheinlich auch, war so ein bisschen auf ihn so ein Auge gelegt, weil er eben nicht 100 Jahre alt ist und das war's dann auch. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich gezählt haben. Hier die Briefe in dem Korb von der, nee, das war bei Schwiegertochter gesucht. Wie immer die Vera mit dem Korb, mit den Briefen ankam. Mit den drei bei manchen oder so.
Er hat auf jeden Fall in diesem Jahr schon jemanden zu überbieten in Sachen Bauer im Trash-TV-Game, ne? Bauer Heinrich bei Kampf der Reality-Stars. Da müssen ein paar Schaf- und Schäfchen-Anekdoten und Vergleiche müssen da schon kommen von ihm, um da einigermaßen auf das gleiche Niveau zu kommen, würde ich jetzt mal sagen.
Definitiv, ja.
Ja, weiter ging es mit einem, den du auf jeden Fall kennst, nämlich Cosimo Citolo und seine Natalie.
Ja, den fand ich auch bisher einfach witzig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Ich finde den da top für das Format und ich glaube, dass das wird noch witzig weitergehen.
Ja, ich bin immer für dich da, selbst wenn ich kacken bin und du bist wie eine Blume. wo gerade ausgeblüht ist. Also auch das.
Und die beiden Sachen habe ich auch einer Freundin, weil die guckt das auch. Und ich habe nebenbei mit ihr geschrieben. Genau die beiden Zitate habe ich auch rausgeschrieben. Fand ich sehr schön.
Ja, Nathalie sagt selbst von sich, mich kennt man noch gar nicht. Aber auch hier bei Nathalie fand ich interessant, dass man da anhand von Cosimos Aussage so ein bisschen eine Ambition, zumindest bei ihr in Richtung, ich will auch ein Star werden, genauso wie Cosimo rauslesen kann. Weil Cosimo hat ja gesagt, dein Traum ist es, nach Dubai zu gehen, glaube ich, war die Aussage. Und das zeigt natürlich, dass sie gerne mal in dieses Influencer-Innen-Game irgendwie einsteigen würde. Und das ist grundsätzlich für so ein Format jetzt auch nicht unförderlich, wenn du jetzt jemanden so hast, der sich da so ein bisschen auch in den Vordergrund präsentieren will und irgendwie zeigen will, oh, ich bin auch übrigens nicht jetzt so uninteressant für solche Formate.
Ja, definitiv. Und ich will jetzt nichts unterstellen, aber die Beziehung hat manchmal eine komische Dynamik, aber mal abwarten.
Also du nimmst den beiden das nicht ab oder da gibt es irgendwie ein Ungleichgewicht bei dir?
Ungleichgewicht eher. Also er hängt irgendwie immer so und redet über sie, als wäre sie so eine Göttin und sie ist, okay, vielleicht ist sie auch einfach noch schüchtern, weil sie eben noch nicht bekannt ist und das vielleicht alles noch nicht kennt. Deswegen lehne ich mich mal nicht aus dem Fenster.
Ich dachte das erst auch, aber dann haben sie gesagt, dass sie sich 2019 kennengelernt haben und das war ja bevor er so ein bisschen wieder mehr ins Rampenlicht gestoßen ist durch Kampf der Reality Stars 2021. Ne? Also das war ja eigentlich der Punkt, wo er dann auch wieder interessant wurde fürs Dschungelcamp, wo er ja auf der Warteliste stand oder als Nachrückerkandidat irgendwie am Start war und jetzt auch wieder im Sommerhaus ist. Also das war alles davor und die haben sich ganz normal in Stuttgart kennengelernt, in einer Diskothek, hat er ja auch gesagt. Stimmt, und deswegen. Ja. Also nehme ich es den beiden ein bisschen mehr ab, tatsächlich, aber klar, muss man sowas immer annehmen, glaube ich, bei solchen Paaren, die hier teilnehmen. Ja. Auf jeden Fall fand ich schön, dass da ja immer so ne, Wasserbüffel, glaube ich, hat dann auch Patrick richtigerweise analysiert, da stehen und Cosimo aber erstmal mit Eselgeräuschen da quasi ankommt auf diesem Schotterweg. Und dann natürlich der schöne Moment beim Zusammentreffen, ja. Cosimo und Mario Basler. Basler, wichtig, nicht eben wie Cosimo meint, ja, Mario Barth, denn der ist für ihn eine Legende und da gab es noch kein Internet damals, er ist aber so wie wir.
Das ist einfach echt, da sind echt gute Zitate bei dem, da freue ich mich noch.
Steffen und Katharina sind die Nächsten, wie gesagt, bei Steffen und Mario Basler gibt es so eine Promi-Big Brother-Connection. Und es gab sehr schöne Antextbilder hier, finde ich, von den beiden. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ist es das erste Paar, das ironisch ins Sommerhaus der Stars einzieht?
Ich hatte irgendwie auch das Gefühl. Aber gleichzeitig, wenn du sagst, er war bei hier Promi Big Brother, warum war er denn da dann drin?
Ich weiß auch nicht. Das ist ja so einer, der eigentlich ganz gut ist in dem Format, weil er sich ein bisschen zu gut fühlt und ein bisschen zu
sehr viel
abgeklärt,
zu gut.
Genau, so sehr abgeklärt fühlt und als würde er das alles so durchschauen und das sind erstmal immer gute Voraussetzungen für sowas. Und wie gesagt, die beiden sitzen dann da eben in dieser Limousine, also Steffen und Katharina, und sagen dann so übliche Sätze, die man sonst immer so sagt, nach dem Motto, ich will mich da beweisen und ich will irgendwie kämpfen und ich will dies den Leuten draußen zeigen und so, ne, worüber wir uns immer lustig machen. Und die machen sich da aber auch lustig, ziehen dann aber im Gegensatz zu uns da ein und zieht das Ganze in so einer ironischen Verklärtheit dadurch. Aber wie man später sieht, sind die dann, wenn die dann irgendwelche Rückschläge bekommen, schon auch natürlich nicht mehr ganz so. Genau, schweben dann nicht mehr ganz so über den Dingen.
Ja, also ganz ironisch ist es nicht, aber teilweise eben, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass sie das deswegen dann so ironisch machen, weil sie sich ja nicht auf das Niveau herunterbegeben wollen. Deswegen sind die, glaube ich, so extrem ironisch, dass die sich nicht auf eine Stufe mit denen stellen. Aber wie du gesagt hast, man merkt halt doch, dass sie trotzdem irgendwo auch Ehrgeiz haben.
Sympathiemäßig, du kanntest Steffen schon von unter uns vermutlich. Was macht er hier für dich für einen Eindruck? Also jetzt abgesehen von dieser abgehobenen Nummer, also ne, er ist jetzt schon beim breiten Publikum, würde ich sagen, einer der Unbekannteren, beziehungsweise beim Reality-Publikum einer der Unbekannteren. Aber als jemand, der natürlich den Tatort auch abgelehnt hat, schon natürlich auch jemand, der im Schauspielgame ein Riesenstar ist eigentlich.
Ja, das fand ich wiederum wieder ein bisschen sympathisch, dass er dann auch, er wurde dann gefragt, was er so macht beruflich, hat er gesagt Schauspieler, ja, aber eigentlich auch nur noch Vater und so. Also der hat dann nicht versucht wie andere, wenn die so Schauspieler bei Berlin 50, 66, nee, wie heißt das, 50 an?
50, 66, 7 gibt es.
Jetzt habe ich alles durcheinander gemacht.
Aber Köln heißt es, ne?
Ja, genau. Ja, der hat dann nicht versucht, sich da so hochzuheben, sondern war da schon recht ehrlich, aber gleichzeitig eben fühlt er sich, glaube ich, wie gesagt, ein bisschen besser als die alle. Er versteht, glaube ich, noch nicht so ganz oder beide, dass sie halt auch abhängig von den anderen sind und sich vielleicht nicht so ganz ins Aus katapultieren sollten, weil sie halt sonst direkt raus sind, wenn sie sich nicht safen.
Bei den beiden geht halt voll dieses Sommerhauskonzept auf, ne? Also, dass man so das Gefühl hat, anders als bei anderen Formaten, sich so in die Gruppe integrieren zu müssen, sondern man sagt immer, nee, wir haben ja uns beide, wir können immer reden, wir haben immer eine Rückzugsperson. Ist uns jetzt irgendwie egal, was die anderen von uns denken. Und so entstehen dann eben Konflikte. Sobald sich die mal safen können oder so, dann entsteht natürlich eine Gruppendynamik, wo du die dann nicht raushaben kannst, aber raushaben willst. Und dann, ne, es gibt ja jetzt schon so Fronten von Mario Basler, der eben da sehr schlau wieder Allianzen schließt zu Patrick und Co., die dann natürlich auch loyale StimmabgeberInnen sind und dann auch immer so abstimmen, wie Mario Basler das will. Und das ist schon mal sehr vielversprechend, was da an Grüppchenbildung jetzt schon passiert.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass der Steffen und die andere
Katharina, eine von zwei,
entweder halt jetzt dann rausfliegen oder noch sehr lange drin sind, weil irgendwie immer sie sich safen oder weiß ich nicht was.
Ja, sie sind sportlich nämlich sehr gut. Das haben wir im ersten Spiel ja schon gesehen. Ne? Deswegen auch grundsätzlich eine gute Voraussetzung. Ja dann ging es weiter mit bestimmt dem auffälligsten Paar jetzt dieser ersten Folge. Und zwar Erik, oder besser bekannt als Dr. Simpson, und seine Katharina, auch genannt Katha, ne? Also vor allem Katha. Und wir machen es auch einfacherweise so, dass wir, ne, wir haben ja eine Katharina und eine Katha, deswegen sagen wir auch zu ihr Katha. Ja, sehr gutes erstes Bild von Erik, der mit, also wie man das auch immer wieder hingekriegt hat, dass man ihm sagt, so, also Erik, für dich bräuchten wir jetzt irgendwie einen Antexter, wir hätten hier einen Rasenmäher und du bist doch jetzt auch Rapper. Also wie wär's, wenn wir hier die Kamera so aufstellen und du fährst mit dem Rasenmäher von links nach rechts und rappst, während du auf dem Rasenmäher sitzt, einmal deinen neuen Rap-Song. Okay, mache ich, tschüss.
Das kann ich mir auch immer nicht vorstellen, wie es zu solchen Szenen kommt.
Ja, und das natürlich von einem der bekanntesten Modedesigner in Deutschland und neuerdings auch Rapper eben, Dr. Simpson. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Dr. Simpson oder Erik kennt man natürlich auch, wenn man Promi Big Brother die vergangene Staffel gesehen hat oder eben Ex on the Beach. Seitdem anscheinend, habe ich gar nicht so wahrgenommen, bekannt als ein 500er oder der 500er. Den Spitznamen habe ich noch nie gehört bei ihm tatsächlich, aber okay, sagt er selber von sich. Katharina ist Analystin, Zahlen sind ihre Leidenschaft und wirkt schon von vornherein so, als wäre sie da völlig falsch aufgehoben in diesem Format. Ja. Und das ist ja auch so, wenn wir die beiden dann weiter kennenlernen, dass dieser Eindruck gar nicht so sehr täuscht, sondern dass sie tatsächlich von Erik ein bisschen überredet wurde, an diesem Format teilzunehmen und sogar, wie sie dann später sagt, mit dem Schlussmachen gedroht wurde, wenn sie denn da jetzt nicht mitmacht mit ihm.
Boah, da könnte ich aber schon ausrasten, dass sie es dann gemacht hat. Ich weiß, man ist dann so in einer Abhängigkeitsposition und alles gut, aber so von außen, boah, da müsste man sie echt schütteln und fragen, hast du irgendwie den Verstand verloren? Wobei ich am Anfang, das hat sich bei mir so gewandelt, am Anfang, als sie sich da aufgeregt hat, weil er sich nackt gemacht hat, dass es peinlich wäre und so, dass er sie blamiert, da hatte ich das Gefühl oder habe ich mir gedacht, jetzt blamierst du. Jetzt, wo du den Fokus so drauf legst, wird es erst peinlich so mit der Ansage und allem. Und dann eben kam immer mehr raus, sie will eigentlich gar nicht da sein und sie wird gezwungen irgendwie und ganz
toxisch. Man muss die Szene nochmal mehr erklären wahrscheinlich, um das einzuordnen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, da macht er sich nackt und dann sagt die was dagegen, ein bisschen schnell.
Ich war im Rausch.
Nee, aber es ist ja völlig richtig. Also Cosimo und wer war es noch? Genau, Marcel, zu dem wir jetzt noch gar nicht gekommen sind. Aber die sind zusammen mit eben Erik in den Pool gegangen, also so ein kleiner Plansche-Pool, ne? Also schon kannst schwimmen, aber es ist nicht irgendwie die gehobene, also es ist nicht ein Schwimmbad oder sowas. Die springen da eben rein und machen nach ein paar ersten Sekten wahrscheinlich irgendwie auch den Eindruck, dass sie jetzt nicht mehr ganz so unnüchtern sind, sage ich jetzt mal. Und springen
ganz
dann.
Ganz Neues beim Sommerhaus.
Das ganz Neues, genau. Alkohol ist sonst Mangelware. Der Andreas Robens-Faktor nennt man ihn seit ein paar Jahren. Schlägt hier auf jeden Fall bei den dreien wieder zu. Und dann hat sich so eine Art Eigendynamik entwickelt, wo die Männer irgendwie das super lustig finden, dann nackt in diesen Pool reinzuspringen. Also nur mit der Hand vor, sag ich mal, den Weichteilen und so weiter. Und dann gab es aber schon Erik, der dann eben auch reinspringt. bringen wollte, und dann gab es schon die böse Ansage von Katar, wag es bloß nicht, so nach dem Motto, und spring da bloß nicht rein. Die anderen Frauen haben es ein bisschen hingenommen, Lisa hat auch geschrien, Trennung, Trennung, Trennung und so weiter, aber trotz angezogen bleiben, Aussage von Katar, zieht er blank und springt rein und bekommt danach erstmal einen richtigen Anschiss und eben auch verklickert nach dem Motto, du hast mir versprochen, dass sowas nicht passiert, dass du mich hier nicht blamieren wirst in diesem Format. Ich habe das deinetwegen gemacht, dir zuliebe, und ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. So nach dem Motto, das war die Aussage. Und das ist eben die Geschichte, die sie so ein bisschen durchzieht. Also Katar, die da nicht richtig drin sein will. Er, der da super gerne drin sein will, weil er natürlich in diesem Promi-Game irgendwie jetzt noch mehr ankommen will. Also das jetzt in den letzten Monaten irgendwie versucht hat. Und ja, das ist ein Paar auf jeden Fall, das ja auch erst seit 3 Monaten zusammen ist. Und von daher sind diese Streits auch immer noch, sag ich mal, ja, sehr existenziell. Also da geht es dann nicht nur um irgendwie eine schlechte Phase, sondern immer sehr schnell auch, war diese ganze Beziehung jetzt überhaupt richtig? Also dahinter fragt man gleich immer alles. Und das macht es sehr, sehr, ja, toxisch, was da passiert, wie er das dann immer wieder versucht, so zu rechtfertigen und dann immer wieder mit seiner, in Anführungsstrichen, süßen Stimme da irgendwie immer, aber meine Liebe, und ich kann ja nicht anders und ich muss ja auch ein bisschen und du weißt doch, wie ich bin und so, und ich kann ja auch nichts dafür, und nach dem Motto, also das ist ein Konflikt, der uns auf jeden Fall noch weiter gleich beschäftigen wird. Wir machen aber, glaube ich, erstmal noch jetzt das KandidatInnenfeld komplett und gehen, genau, zu Marcel und Lisa. Marcel und Lisa waren auch schon zusammen bei Couple Challenge und waren da auch toxisch hoch 10. Von daher wird das auch so mit Erik und Katar das Paar, auf das ich am meisten gespannt bin, wie das hier interagiert. Und jetzt irgendwie auch, ob die da auch noch zusammen da rausgehen, ist auch eine Frage. Happy Wife, Happy Life, No Happy Wife, du bist am Arsch, war auf jeden Fall der Spruch, mit dem die beiden an den Start gegangen sind. Marcel ist ja YouTuber, ne, KS-Freak. Weiß nicht, ob du den irgendwie schon mal
von... ich habe den nicht erkannt oder so, aber als er das gesagt hat, der YouTube-Name kam mir noch bekannt vor, aber von vor tausenden von Jahren, als ich noch auf YouTube YouTuber geguckt habe. Grüße gehen raus an Sammy Slimani. Ist mir der Name mal über den Weg gelaufen, aber ich hätte den jetzt nicht erkannt. Ich weiß auch nicht, was der da für Videos macht oder so.
Ich auch nicht. Also ich kannte den, ehrlich gesagt, nur von Couple Challenge. Also ich habe den damals zum ersten Mal da erlebt, habe den Namen KS Freak auch schon mal gehört. Aber ich glaube, der macht vor allem so Challenges und sowas, ne? Und auch so Paar-Videos eben mit Lisa.
Also so wo wie die dann alle. Irgendwie,
ja, genau. Also klassisch YouTuber, aber immer mit so ein bisschen Pranks, aber immer mit so ein bisschen Assi-Faktor, glaube ich auch, ne? Also ja, weil er eben so ein Schreihals ist und irgendwie auch so ein, in Anführungsstrichen, Draufgänger seiner Meinung nach wahrscheinlich. Und ja, das merkt man, glaube ich, auch hier in der ersten Folge, dass die Dynamik in diesem Paar schon immer so ist. Er macht irgendwas Dummes, sie regt sich auf und ist aber dann auch nicht so super böse, sondern lässt sich auch gerne mal so runtermachen. Und das ist irgendwie auch Teil des Charmes angeblich, dass die beiden irgendwie versprühen wollen so.
Ja, ich bin auch gespannt, ob das noch explodiert oder nicht. Bis jetzt ist es ja, also fand ich auch noch eher ruhig, die beiden, aber...
Damals ist es explodiert bei Couple Challenge. Also damals habe ich wirklich gedacht, das ist eine sichere Trennung. Also das geht nicht, dass sie als Paar rausgehen. Aber jetzt war ich dann eben, als der Cast hier rauskam, sehr überrascht, dass die beiden wieder zusammen in so ein Format reingehen. Und aber wie gesagt, scheinbar ist es irgendwie deren Paardynamik und das funktioniert für die. Oder das ist vielleicht auch nur so eine Nummer vor der Kamera. Aber dafür hat es damals bei Lisa schon sehr, sehr ernst gewirkt, wie er da mit ihr umgegangen ist. Und das... Also das hat wirklich so Mike-Michelle-Anmutungen gehabt damals. Aber die waren dann auch nur 2 Folgen drin, weil die dann irgendwie, glaube ich, auch rausgeschmissen oder irgendwie freiwillig gegangen sind, glaube ich, oder gleich rausgewählt wurden, weil die allen auf den Zeiger gegangen sind oder so. Also das war auf jeden Fall eine hochtoxische Nummer auch. Ja, bei den nächsten beiden ist es auch sehr spannend von der Dynamik her, weil da mal die Frau so richtig führend ist, und zwar Kada und Ismet, oder genannt Easy. Sie ist die Trash-Queen und er ist das Phantom im Hintergrund, hat er selbst gesagt.
Ja, ich mag den irgendwie.
Ich auch. Ganz ehrlich sagen. Der gefällt mir. Ich finde den auch gut. Er ist Juwelier, ne? Eigentlich hat laut Kader den langweiligsten Beruf der Welt. Und ja, Kader ist natürlich hier so führend, weil sie natürlich Kameraerfahrung hat und schon 1000 Mal an solchen Formaten teilgenommen hat und ihn so ein bisschen einführt in das Ganze. Ich würde sagen, das erinnert so ein bisschen, ne? Also ein bisschen an Georgina und Kubi damals, bloß halt, dass Kubi damals einfach Alkoholiker war und einfach völlig falsch aufgehoben war in diesem Format. Ja. Und bei ihm man noch so eine Art liebenswürdige Schusseligkeit irgendwie da findet, finde ich.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, das ist, also passt halt zu ihr. So, sie braucht so ein bisschen, glaube ich, so jemanden, den sie auch ein bisschen anführen kann. Weil ja schon, also ich weiß nicht, ob das, kann natürlich auch nur vor der Kamera, dass sie so ist, sein, aber ich finde die bis jetzt ganz gut.
Ja, Kada ist eh natürlich eine Queen und geht da auch rein mit der Ansage so, sie kennt ja auch relativ wenige von den Leuten, weil das nicht jetzt die klassischen Trash-Gesichter kennt, die sie aus irgendwelchen Dschungel-Recap oder Dschungel-Reunion-Formaten kennt, sondern das sind halt irgendwie so Newcomer, wie sie sagt. Und das könnte auch noch, glaube ich, so ein paar Konflikte geben. Das gab es ja auch schon beim Kampf der Reality Stars, dass sie da ein paar Leute einfach nicht kannte oder nicht kennen wollte und dann behandelt sie auch die ein bisschen anders so. Ne, da gibt es schon so eine Trash, sag ich mal, Schichten im Trash-Game und Carla sieht sich da auf jeden Fall über solchen Leuten eben wie Marcel jetzt, den man nur von YouTube erstmal kennt und nicht eben aus dem großen Fernsehen.
Völlig richtig auch.
Ja, völlig klar, wir stehen da total auf Carlas, Carlas
Seite. Hat sie sich hart erarbeitet.
Ja, dann waren alle da, scheint es zumindest, also es kommt ja dann noch ein paar, aber zumindest ging es mal los an diesem ersten Tag mit einer Poolparty, wie gesagt, da gab es dann die schöne Szene am Pool und der Cutter und Erik-Konflikt ging los. Cutter hatte auch dann sofort geweint, ne, beim ersten gemeinsamen Kochen hat sie dann geweint und hat sie dann auch, beziehungsweise Erik hat sie dann auch konfrontiert, beziehungsweise die beiden haben sich dann nochmal ausgesprochen. Und sie hat ihm klargemacht, ich habe nichts mit dieser Welt zu tun, ich habe da keinen Bock drauf. Und sie nimmt ihm auch seine Entschuldigung nicht ab, was ich interessant finde, weil es eben schon ein bisschen eine andere Dynamik ist eben als bei Michelle und Mike, weil sie schon eigentlich sich sehr gut wehren kann, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist für mich so ein bisschen eine Hoffnung, weil ne, sie bekommt ja auch Unterstützung von den anderen. Gerade Kada war bei ihr ja auch sehr auf ihrer Seite. Ja, sie wird auf jeden Fall sich das nicht gefallen lassen.
Das vielleicht, aber sie ist halt trotzdem drin, obwohl sie es nicht wollte und erpresst wurde. Da denke ich mir wieder, wären okay, aber dass die überhaupt da drin ist, ist ja eigentlich schon Wahnsinn. So.
Aber glaubst du jetzt mal, dass die das eben durchzieht? Also glaubst du, die wird es noch, also wenn er sich nochmal so ein paar Nummern leistet, nach ihrer Meinung, wo er irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstößt, also glaubst du, die wird es dann durchziehen oder wird sie freiwillig das Segel streichen?
Nee, ich glaube, die wird bleiben, aber das ist nur mein Gefühl. Vielleicht ändert sich das noch.
Ja, das ist dann eben schon wieder ähnlich wie bei Michelle, ne? Also bei Michelle haben wir auch immer schon erlebt, dass sie dann teilweise auch mal sich gewehrt hat. Klar, immer dann sehr leise und sehr zurückhaltend, aber letztendlich dann schon teilweise gewehrt hat, aber dann auch immer so Situationen hatte, wo sie dann irgendwie wieder die Schuld für irgendwas auf sich gezogen hat. Und auch die Szene hatten wir ja dabei bei Cutter, ne, bei, ich glaube, beim Spiel war das oder nach dem Spiel, ne, wo sie dann zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, ja, sorry, tut mir leid, ich wollte dich nicht so behandeln. Und das macht sie dann wieder so einen Rückzieher.
Das
den
ist, genau. Und er geht dann halt nicht drauf ein und sagt, ja, sorry, ich war auch da, sondern ist okay. Und das ist halt für mich schon wieder dieses Gaslighting, was ich schon wieder schwierig finde, glaube ich.
Ja, und ihr nimmt man es halt ab, ne, solche Entschuldigungen. Ja. Und ihm jetzt nicht direkt, weil er hatte ja auch sich entschuldigt, mehrfach sogar. Ja. Und ist dann zu ihr hingegangen, aber sie hat sie nicht abgenommen. Das hat sie ja gesagt, das ist deine Lügnerstimme, glaube ich, hat sie sogar gesagt. Und man selbst muss auch sagen, also wenn man eben Erik kennt aus den anderen Formaten, dann weiß man, dass es das nicht gewesen ist. Also der wird jetzt hier nicht nur sich irgendwie mal kurz nackt ausziehen und that's it so. Der wird natürlich weitermachen und der will ja, ich meine, das ist der Typ mit der Krone auf dem Kopf, mit der Plastikkrone. So, der ist einfach nicht ganz sauber in dem Gebiet. So, der will mit Krampf, ich glaube, einer seiner Songs heißt ja sogar, ich will irgendwie Promi werden oder so. Und das ist ja mit Ansage jemand, der irgendwelche Skandale provozieren will, der irgendwie anecken will, der ja auch schon, glaube ich, in der ultimativen Vorschau der Staffel drin war, wie er Mario Basler irgendwie so konfrontiert hat mit irgendwie. Und das will ich auch mal dir ganz klar sagen, Mario, da hast du irgendwie falsch, da auf jeden Fall konfrontiert er ihn irgendwie. So ein Anzeichen dafür, dass er so auf Teufel komm raus auch irgendwie so Konfrontationen irgendwie erzeugen will.
Das wird auch kommen, garantiert. Der wird ihr vorher eins vom, weiß ich nicht, was palabert haben, dass er sich total gut verhält und so, damit sie mit ihm da reingeht. Und aber kannst du doch vergessen.
Dann gab es das erste Grillen. und die Bettenaufteilung vor allem, da ging es natürlich wieder um das Thema Schnarchen, wer schnarcht. Und mittlerweile hat man den Eindruck, dass Leute auch gerne mal sagen, sie schnarchen, weil sie schon genau wissen, dass sie dann einfach die geileren Zimmer bekommen. Richtig, und die Einzelzimmer bekommen. Ja, das war auch noch so eine übliche Geschichte, genau. Dann gab es eben auch schon den ersten Konflikt zwischen Steffen und Katharina und der Gruppe, weil Steffen und Katharina sich so ein bisschen zurückgezogen haben nach dem Essen und gesagt haben, wir sind einfach zu leise für die. Also wir sind einfach so ein bisschen zu langweilig und wir sind so normal. Haben wir wieder diese Karte gespielt, die anderen sind alle so laute Stars. Und dann geht er raus zu Cosimo und sagt auch, boah, kannst du mal ein bisschen leiser machen, das knackt auch schon in den Ohren bei mir. Und und Cosimo dann sofort im Sprechzimmer dann aber schon auch klar dann gesagt hat, ey, fuck off, Mann, ich bin hier so laut, ich will, so nach dem Motto. Ja, und Steffen Dürre kenne ich gar nicht.
Wie so Allmann-Nachbarn.
Ja,
so,
das knackt auch schon in den Ohren bei mir.
Ja, vor allem, wer wirklich ganz normal ist, geht nicht ins Sommerhaus. Also da fängt schon mal an. Also,
ja, am ersten Abend vom Sommerhaus, da musst du froh sein, dass sich die Leute nicht gegenseitig anspucken. Ganz ja, ehrlich. Wirklich. Also da, wenn einer ein bisschen rumplärt und da irgendwie Cosimo drin ist, dann darfst du dich nicht wundern, dass es ein bisschen lauter wird. Also sich über die Lautstärke im Sommerhaus beschweren ist auch so ein bisschen okay. Ganz ehrlich, also was hast du erwartet?
Mega dumm. Vor allem so unnötig halt die Wut auf sich gezogen, obwohl die doch eigentlich wissen müssten, dass sie, also sie sind sich, glaube ich, sehr sicher, dass sie sich safen oder ich weiß nicht. Oder sie denken nicht dran.
Der nächste Morgen, der erste Ton, den wir hören aus dem noch verschlafenen Garten. Wir brauchen Zigaretten. Das ist ja schön.
Ey, das habe ich aber auch irgendwie erwartet. Wenn es nicht da wäre, wäre es auch traurig.
Ja, natürlich. Das ist wie der Morgenhahn, der kräht quasi, fordert Mario Basler seine Zigaretten. Auf jeden Fall jetzt schon ein Running Gag, der hier etabliert ist. Ja, dann gab es Strike Nummer 2 von Kata, ne, bei Erik, weil er irgendwie über das Kennenlernen geplaudert hat und dann auch so eine Sache wie, ja, beim ersten Mal hatten wir keinen Sex, weil da hatte ich keinen Gummi dabei.
Das ist auch richtig unnötig.
Rausgehauen hat. Ja, dann stand auch eben Kada daneben, die das eben auch angesprochen hat und dann Kada zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, ja, aber ey, deine Freundin steht hier daneben, ey, die will vielleicht nicht, dass du so über deren Leben sprichst und das hatte sie ja auch wirklich irgendwie anscheinend dann im Vorfeld eben angekündigt, dass auch das Sexleben oder das Kennenlernen tabu ist. Also auch das ist ein Sprechverbot für Erik. Jetzt muss man aber ganz klar mal auch an der Stelle vielleicht fragen, also, wenn du so viele Sachen hast, die dich wirklich stören und die du auch nicht im Fernsehen ansprechen willst, also klar, das waren jetzt noch nicht so außergewöhnliche Sachen, also intimes Sexleben, sage ich jetzt mal, und dann auch später kommt die Familie noch von ihr dazu, ne, wo sie dann auch wieder was dagegen hat, muss man dann wirklich auch sich fragen, warum sie dann überhaupt teilnimmt, also was hat sie dann erwartet richtig, so richtig?
Das frage ich mich auch, weiß ich nicht. Also, die ist da, glaube ich, nur drin, weil der wirklich gesagt hat, er macht sonst Schluss. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Regeln, das sind ja genau die Themen, die halt aufkommen können oder öfter mal aufgekommen sind. Da muss man halt mit rechnen, so.
Ja, es gab ja dann später noch die Aussprache zwischen den beiden und er sagt halt, er weiß nicht, wie er sich verhalten soll, denn er hat immer das Gefühl, dass er immer ja als dumm von ihr bezeichnet wird und ich bin nicht immer ein Idiot und ich.
Ja, er ist halt ein Idiot, also. Ja. Dann benimm dich doch nicht wie ein Idiot, dann wirst du auch nicht so hingestellt.
Aber dann auch wieder eine interessante Aussage und wieder mal ging es um Dubai, denn Erik hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wie ich bin, dann gäbe es kein Dubai. Und irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen, dass irgendwie Kata, die ja jetzt nicht Anstalten macht, dass sie in diesem Business irgendwie irgendwas erreichen will, dass die so Ambitionen nach Dubai hat.
Wenn man das so sagt, klingt es ja eigentlich schon nach dahin ziehen. Ich weiß nicht, warum er sonst einen Urlaub da ansprechen sollte. Das ist ja irgendwie auch wieder komisch.
Ja, aber seiner Meinung nach hat er ja auch mehr Geld auf Konto, was sie dann aber sofort wieder einkassiert und sagt, nee, ich habe mehr Geld auf dem Konto, was dann eben zu der angesprochenen.
Ja. Ehrlich.
Also ich bin jetzt auch nicht sicher. Also klar, er ist einer der bekanntesten Modedesigner Deutschlands und ist immerhin bei Ex on the Beach gewesen und bei Promi Big Brother. Also ich meine, das ist schon heftig.
Bei Punkt 12 auch noch.
Bei Punkt 12. Und sie hat anscheinend nur eine reiche Familie. Also ob das dann reicht, um wirklich auch hier geldmäßig, finanziell mehr auf dem Konto zu haben als er, das wage ich zu bezweifeln.
Darf man auch nicht sagen, dass sie eine reiche Familie hat. Man
darf man auch nicht sagen,
sie hat mehr Geld, aber man darf nicht sagen, warum.
Ja, auch das war wieder ein Tabubruch auf jeden Fall.
Ja.
Dann gab es auch noch an diesem Morgen den Einzug eines weiteren Paares. Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat, dass die später eingezogen sind. Auf jeden Fall ist es den Leuten erstmal nicht aufgefallen, dass überhaupt neue Leute da sind. Also die mussten sich echt so reindrängen. Hallo, wir sind jetzt da. Hallo übrigens. Und dann, selbst dann hat es noch niemanden interessiert so richtig. Dabei sind Sascha Mölders und seine Yvonne. Kanntest du die beiden?
Nein, ehrlich.
Kanntest du nicht Sascha Mölders vom Fußball?
Nee, tatsächlich nicht.
Die Wampe von Giesing auch genannt?
Nee.
Nee, also ich kenne ihn halt, weil er hier, ne, aus der Gegend kommt. Und ja. Es waren sogar Ausschnitte von Spielen von 68 München gegen meine Lieblingsmannschaft, gegen die Spielvereinigung Unterhaching dabei. Und deswegen war ich da natürlich besonders gespannt. Ach so, also ich kenne den sehr genau tatsächlich, Sascha Mölders sogar. Der geht hier immer wieder essen, so in der Gegend und so. Und ich finde den auch irgendwie.
Du kennst den richtig.
Ja, also ich habe den schon ein, zwei Mal so im Vorbeigehen halt so gesehen und einige Spiele auch schon im Stadion mit ihm als Spieler gesehen. So. Ich kenne den ganz gut so. Der ist hier in der Gegend schon eben durch diese Wampe von Giesing Branding, durch dieses Branding irgendwie
was
schon
ist das denn?
Bekannt.
Warum wird er so genannt?
Ja, das hat er ja auch erklärt, ne? Also weil er irgendwie gilt als der dickste Profifußballer.
Ah ja,
so.
Stimmt.
Er hatte halt dann, ne, als er auch dann schon 35 war oder so, hat er halt nicht mehr so krass einen trainierten Eindruck gemacht und war dann eben so ein bisschen, hatte ein bisschen Bauch.
Was ist mit Ailton?
Genau, also es gab ja auch Kevin Panewitz zum Beispiel, der ja auch einer der dicksten Fußballer war und damit ja auch die erste Staffel von Kampf der Reality Stars gewonnen hat mit dem Branding. Also dicke Fußballer im Trash-TV, Ailton, Kevin Panewitz und jetzt Sascha Mölders. Das passt auf jeden Fall. Yvonne macht einen ganz sympathischen Eindruck, finde ich, als Spielerfrau, die aber nicht so Spielerfrau-mäßig wirkt, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich finde eigentlich beide noch recht normal. Ich kann noch nichts Negatives sagen.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also Sascha und Yvonne auf jeden Fall. Hat man aber auch schon im Trailer gesehen, am Anfang von der Folge, ne, dass die beiden auch noch laut werden. Also vor allem Sascha, der haut auch noch ein paar Sachen raus. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das ist, glaube ich, auch einer, der richtig austeilen kann.
Heimspiel für dich.
Ja, total. Also ich bin da sehr gespannt auf die beiden. Das war von Tag 1 irgendwie, als ich das gehört habe, ein Paar, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ja, dann ging es ins Spiel, Halt an deiner Liebe fest. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es halt ein paar lustige Antworten gab, ne, nach dem Motto, wie viel Zeitzonen gibt es in Deutschland? 4. Oder wie viel Zitronen gibt es in Deutschland? Nach Meinung von Antonia, die das irgendwie falsch gelesen hat zuerst.
Oder das bevölkerungsärmste Land laut Katalog Afrika. Das fand ich auch gut.
Oder Benelux steht natürlich für Belgien, Luxemburg und Dänemark, völlig klar. Am Ende konnten sich ja safen Patrick und Antonia, ne? Die beiden Bauern konnten sich am Ende sichern und sind damit vor dem Auszug vom Sommerhaus der Stars geschützt. Bei der nächsten Nominierung können nicht gewählt werden. Und es gibt ja, wie wir aus den vergangenen Staffeln wissen, mittlerweile immer mehrere Spielrunden, bevor nominiert wird. Also es gibt eben nicht nur ein Paar, was ich dann saven kann. Und ich hoffe mal, dass was sich jetzt andeutet, ne, dass Steffen zum Beispiel so angeschlagen ist und dann schon raus müsste, dass sich das noch ein bisschen zieht. Also, dass Steffen zum Beispiel das nächste Spiel gewinnt, hätte ich jetzt nichts dagegen.
Ja, das stimmt. Könnten schon noch gute Konflikte und so kommen, wenn er nicht gleich rausgehen muss.
Ja, bei Mario sagt er, es gibt keine Berührungspunkte mit Steffen und so. Also gar nichts gemeinsam mit ihm und so. Ja,
fand ich auch bei ihm gut, als die Bauern reinkamen. So, ich habe schon wieder den Namen nicht auf.
Patrick und Antonia.
Genau, als die so meinen, und was denkt ihr, wer kommt denn hier noch so? Und der war nur, ist mir ehrlich scheißegal.
Aber man muss schon sagen, dass er da drin, ne, Mario Basler, schon so eine Art Fixpunkt ist, weil einfach viele ihn kennen. Ne?
Ja,
also Sascha Mölders
Respekt
hat ihn vergöttert.
Vor ihm haben, vor allem. Ja.
Ja, Cosimo hat ihn gekannt, also Mario Barth, das ist dann nochmal was anderes. Aber natürlich war er erstmal so einer der bekannteren Leute da drin. Das muss man schon, oder der bekannteste auf jeden Fall da drin. Das hat schon auch geholfen und das bringt ihn jetzt schon in so eine Art. Also ich bin noch vorsichtig, um es jetzt mit so einer André Mangold-Rolle zu vergleichen, aber damals André Mangold war natürlich auch als Bachelor schon einer der bekannteren, auch einer, von dem man damals zumindest ein sehr gutes Bild hatte, ja eigentlich, ne, galt so als irgendwie Saubermann und so.
Geht, oder?
Also ich fand schon, also davor hatte ich jetzt eigentlich von André Mangold ein ganz okayes Bild, der war jetzt nicht der schlimmste Bachelor aller Zeiten, der hat zwar auch sehr viel geknutscht und so, aber gab deutlich schlimmere und war halt so ein geleckter Typ, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, okay.
Nö, ansonsten gab es ja dann noch sozusagen das Stimmungsbarometer, wo dann eben abgestimmt werden musste, für wen man den abstimmen würde. wenn heute Nominierung wäre. Und ja, da kam dann eben raus, dass 4 Stimmen aufs Konto von Steffen und Katharina gingen. Die anderen haben sich zum Beispiel auch auf, oder 2 Stimmen gab es, ne, für Kader und Easy, was dann so ein bisschen Irritation hervorgerufen hat.
Da konntest du nicht mit umgehen. Da hast du nicht mit gerechnet.
Ja, vor allem hat sie auch an der falschen Stelle gesucht.
Warst du das?
Ja, bei Cosimo hat sie erstmal nachgefragt. Ja,
sie war sich auch sicher.
Der gar nicht für sie abgestimmt hat. Und war dann sehr überrascht, dass eben Erik aus irgendeinem Grund Kader nominiert hat. Man muss ehrlich sagen, hat man auch nicht ganz verstanden, warum jetzt Erik und Katha für Kader abgestimmt haben. Also sie haben irgendwie das begründet mit, die hatten gleich viele Punkte im Spiel wie wir und deswegen sind sie unsere ärgsten Konkurrenten. Aber irgendwie war es auch Quatsch so. Deswegen, ja.
Auch Quatsch, dass sie das zugegeben haben. Man hätte auch einfach so tun können, wir waren das nicht und gut ist.
Ja, das war aber auch sehr schön eingefangen bei der Kamera, ne? Also wie dann eben Erik und Katha in der Mitte saßen bei diesen Hochbetten und ne, gerade konfrontiert Katha den Cosimo damit und er sagt so, nee, ich war das nicht. Und dann Kamera zoomt immer näher hin auf Eriks Gesicht und im Hintergrund so der Teufel auf oder der Engel eigentlich mit Katha auf seiner Schulter und trichtert ihm so ein, ja, eigentlich müssen wir es sagen und dann ja, tut er ja auch das und sagt es Carla dann auch. Dann ist es aber auch nicht richtig wieder, weil Carla dann eben nicht irgendwie eben dankbar ist für die Ehrlichkeit, sondern eher angepisst ist.
Das hätte ich vermutet nämlich auch, dass es so kommt. Ich hätte eher meinen Mund gehalten, glaube ich.
Ja, ich auch. Ja, und dann müssen wir doch über eine Sache sprechen jetzt abschließend. Also ich habe schon überlegt, ob wir das einfach ignorieren sollen, weil es so eine offensichtliche Aktion ist, um sich so ins Zentrum dieser Folge zu spielen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, um über die Toilette zu sprechen. Also das gemeinsame Toilette-Gehen von Erik und Katha. Also hast du sowas in der Art schon mal gesehen? Also kennst du diese Art und Weise? Also ich habe noch niemand darüber nachgedacht, dass es Leute gibt, die das mögen. Also wenn jemand mitgeht auf Toilette und dann wirklich gegenüber sitzt und dir einfach ins Gesicht schaut, während du da irgendwie einen Strahl da rein versetzen sollst.
Wird gar nicht gehen. Ich könnte dann gar nicht, wenn man mich anguckt. Vielleicht, also wenn man mir den Rücken zudreht, aber angenehm wäre anders.
Wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ob wir das einfach ignorieren, weil ich das so frech fand, weil das einfach so eine offensichtliche Trollaktion ist. Also das kann doch nicht deren Ernst sein, dass man das ernsthaft...
Ich glaube, es gibt wirklich Paare, die so drauf sind.
Aber warum?
Weiß ich nicht, aber ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne ein Pärchen persönlich, das das auch macht.
Was?
Und ich meine wirklich, und das schwöre jetzt nicht ich... Das klingt jetzt so.
Aber machen die das so offensichtlich, dass die jetzt wirklich sagen, wenn ihr irgendwie zusammen da irgendwie, weiß nicht, ins Kino geht?
Nee, aber das war in der WG, innerhalb von der WG. Und die beiden sind halt dann immer zusammen ins Bad. Und dann hast du die Spülung gehört irgendwann und irgendwann die
Das darf doch nicht wahr sein.
Und deswegen muss das so passiert sein.
Also ich dachte wirklich, das ist einfach erfunden, das ist so eine Art von, ich weiß ja nicht mal, was es ist. Es ist ja, hat ja gar nichts Sexuelles wahrscheinlich, es ist ja nicht mal ein Fetisch. Oder, aber
ich weiß es nicht, ich verstehe es auch null, das weiß ich nicht.
Aber es ist ja wirklich komisch. So, es gibt einmal den Satz, ne, das passiert ja 2-3 Mal in der Folge, dass das passiert. Und dann gibt es einmal den Satz von ihr, aber bitte nicht groß, ich habe jetzt keine Lust auf dein Groß oder so nach dem Motto. Und das muss ja, also das steht ja dann dafür, dass es wirklich anscheinend Realität ist, dass es auch in der echten Welt passiert, dass die einfach mit zum Kacken geht. Also wenn der Typ kacken geht, dann geht sie mit und setzt sich gegenüber und macht dann was? Also einmal, als sie hier zusammen pinkeln waren, dann hat sie ja Pissgeräusche gemacht und hat sie so mit dem Mund so geplätschert.
Stimmt, ja.
Das ist doch irre.
Es ist irre, ja. Aber ich habe da jetzt gar nicht so krass darauf reagiert tatsächlich, weil ich eben mir schon gedacht habe, dass es wirklich mehrere gibt, die das machen.
Wenn ihr so jemand seid, dann meldet euch.
Macht es nicht.
Fernsehen für alle bei Twitter oder hier Fernsehen FA bei Twitter oder Fernsehen für alle bei Instagram. Mich würde das wirklich interessieren, auch gerne anonym, was dahinter steckt. Also was ist der Reiz?
Du musst ein Telonym machen für Fernsehen für alle, dann können alle da reinschreiben.
Absolut. Und auch gerne, ja, ich bin auch gerne euer Domian und bin Twitter da ganz, so. Das wäre einfach so ein Domian-Anruf, ne?
Ich habe jetzt auch das Gefühl, ich habe mich sass gemacht, aber ich schwöre euch, ich bin keine davon.
Je öfter du es sagst, dass du süß bist, desto schlimmer wird es.
Aber ich habe es die ganze Zeit im Kopf. Oh nein.
Also nochmal für alle die das Jana geht nicht kacken mit ihrem Freund. Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung rein, dass es ganz sicher ist. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes. Da steht es auch nochmal drin, Wir richten auf so eine extra Internetseite ein. Jana ist kein Kackfreund.com. Nach dem Motto, aber okay. Ich würde sagen, jetzt schließen wir nur noch ab mit meinen Highlights aus dem Off-Text, die ich einfach jetzt mal ganz
gerne.
Also mein Lieblingssatz vielleicht. Okay, nee, zuerst die anderen Sachen. Also zum Beispiel haben wir hier sowas gehabt wie von Cerealien, Repressalien, Flux zu Personalien. Das ist sehr schön. Dann finde ich auch gigantisch hier. Für Cutter eine Strophe, doch der Poolnudeltrubel sorgt auch für leisen Jubel. Wer denkt sich das aus?
Gibst du, über, du würdest gerne.
Ich würde sehr gerne. Über dem sommerhäuslichen Spielacker wird wacker weiter gewackelt. Auch sehr schön.
Das ist mein
und
Favorit.
Mein persönlicher Favorit, eigentlich mein Lieblingssatz, den ich bisher gelesen habe, weil man wirklich nicht, also ich komme nicht mal drauf, wie die hier, also okay, die haben wahrscheinlich einfach einen Reim auf das Wort Landwirt gesucht, aber okay, so kommt dieser Satz zustande. Auch Seniore Strammshirt irritiert den Landwirt. Strammshirt, was ist das überhaupt? Was soll das heißen? Strammshirt.
Das existiert.
Seniore Strammshirt.
Strammshirt. Nee,
oder Strandshirt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber Seniore Strammshirt irritiert den Landwirt. Also, ich hatte sehr viel Spaß. Macht euch gefasst auf die Highlights aus dem Off-Text, jeweils hier bei Fernsehen für alle in der Sommerhausbesprechung. Okay, ich würde sagen, damit haben wir ausgiebig diese erste Folge besprochen. Und können wohlgemutes zum Rest der Folge übergehen, oder?
Ja.
Ja, wir gehen zuerst zur DSDS-Jury, die jetzt endlich komplett ist. Wir haben das jetzt sehr detailliert immer Woche für Woche aufgedröselt, welche Neubesetzung da gerade dazu kam. Wir haben auch dieses ganze Drama mit Shirin David irgendwie hier behandelt, dass sie ja öffentlich gemacht hatte, dass es da Konflikt gab zwischen ihr und Dieter Bohlen. Sie hat ihm irgendwie per WhatsApp geschrieben, ich komme nicht in die Jury, wenn die nur mit vier weißen Menschen irgendwie ausgestattet ist, und hat dann deswegen auch anscheinend abgelehnt. Und die vierte Jure.
Ich habe ganz kurz, ich habe nämlich nur Dieter Bohlens TikTok gesehen dazu.
Dieters Tagesschau, ne?
Ja.
Ich nehme mich auch.
TikTok zugemacht.
Und dann hat mich Jana letzte Woche hier aufgeklärt, was die ganze Geschichte ist, beziehungsweise ich habe es auch schon davor so ein bisschen gehört, aber sie hat dann nochmal das hier für uns zusammengefasst.
Ja, dann hat er das aber, ja.
Genau, es ging dann letztendlich um die diverse Besetzung, und jetzt hat man als vierte Jurorin eine Frau hier dazugezogen, die jetzt auch nicht jetzt den größten, also jetzt nicht eine Person of Color ist, dementsprechend, aber dabei ist Katja Krasavice als vierte DSDS-Jurorin. Nee. Und damit ist die, die Jury ja komplett, also Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leonie und Katja Krasavice.
Ja, ich finde auch gut, wie diese Katja, der Dieter und der Pietro haben doch zusammen ein Lied gemacht.
Ja, und
Cover
Leonie.
Sherry, Sherry Lady.
Ja, und Leonie hat ja auch Dieter Bohlen gecovert. Also es ist eine Suppe. Ja. Also die haben alle schon mal das miteinander irgendwas produziert.
Das sind die einzigen Menschen, die noch was mit dem zu tun haben wollen, habe ich das Gefühl gerade. Das ist ja nichts Neues. Oder ja,
die
irgendwas.
Und RTL.
Oh.
Das ist auf jeden Fall jetzt die DSDS-Jury. Man kann sich auf eine, glaube ich, super trashige letzte Staffel einstellen irgendwie. Ne, das haben wir beide ja auch gar nicht besprochen. Ich glaube, du bist so mit die größte DSDS-Anhängerin in diesem Podcast. Du bist ja auch genauso wie ich. Ja doch, also wir sind ja schon mit DSDS aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen.
Ach so, ja früher. Aber schon.
Ja, aber trotzdem bist du dem Format jetzt noch ein bisschen mehr verbunden, wie jetzt eine Selma oder was
ja,
ich. Also
okay. Ja,
ich glaube schon, genau. Und deswegen haben wir jetzt noch gar nicht so darüber gesprochen, dass DSDS ja endet im kommenden Jahr, ne? Mit Staffel 20, letzte Staffel. Und da hat man nochmal Dieter Bohlen zurückgeholt. Findest du, es ist Zeit, dem Format jetzt Goodbye zu sagen, oder ist es traurig?
Nee, also die hören, glaube ich, 10 Staffeln zu spät auf. Ehrlich gesagt, das ist eher das Traurige, dass man so aufhört und nicht irgendwann, als es noch in Anführungsstrichen cool war, war es vermutlich auch nicht, aber man fand es
doch
halt cool. Ja, vor allem haben es so viele geguckt damals, das war auch nochmal ein Unterschied, weil du halt noch nicht dieses hier Netflix und alles und Handy, das war ja damals noch nicht so. Bei mir hat das jeder geguckt in der Schule,
ja.
Am nächsten Tag nur über nichts anderes geredet, das war ja eigentlich das Coole. Es ist halt, passt halt einfach nicht mehr in die Zeit jetzt rein auch.
Aber trotzdem haben sie eben noch so jemanden bekommen wie Leonie, die ja aktuell schon so eine deutsche Pop, zumindest Rising Star ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und schon rauf und runter gespielt wird im Radio. Von daher haben wir das ja im Podcast gar nicht verstanden, als die hier besetzt wurde, ne? Als man die irgendwie überzeugen konnte, da sich reinzusetzen. Also warum macht man das als 25-jährige aufstrebende Musikerin? Ja, aber ganz ehrlich, Die hat auch jetzt wohl toll. So viel GEMA-Einnahmen durch dieses Jahr bekommen mit ihren zwei hier Remedies oder wie heißt es? Irgendwie ja. Dieser Song ne, und so. Also keine Ahnung. Verstehe ich alles nicht.
Weiß Katja, ich auch nicht.
Das macht irgendwo Sinn, glaube ich, weil die lebt ja auch so ein bisschen durch irgendwie Provokation und irgendwie durch auch ein bisschen ne Fernsehen. Hat sie ja auch schon gemacht mit Promi Big Brother und jetzt hier bei DSDS dabei. Also ja. Für sie macht es irgendwo, glaube ich, Sinn. Auch wenn sie, glaube ich, auch sehr erfolgreich auch. Ist.
Ich glaube, Pietro sieht das sowieso alles durch so eine rosarote Dieter Bohlen, ja. Bester Freund Brille genau. So.
Der ist froh, wenn er noch ein paar Wochen mit Dieter Bohlen irgendwie in Malle ja. Abhängen darf beim Casting. Aber ja, mal schauen, was das für eine letzte Staffel wird. Es ist ja angekündigt, dass auch durchaus zurückgeblickt wird auf 20 Jahre DSDS und dass man Leute auch zurückholt aus vergangenen Staffeln. Wir werden jetzt nicht mehr so häufig über DSDS wahrscheinlich in den kommenden Wochen sprechen. Aber meine Schätzung zu diesem Zeitpunkt ist, dass Menderes der letzte Superstar von DSDS wird. Kann es nicht sein, dass er wirklich die Staffel gewinnt und man wirklich das so verkauft? Das
ist schon sehr krass inszeniert, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja dann am Ende eine Abstimmung. Also wenn er es dann in die Motto-Show schafft und er dann wirklich mit der Geschichte antritt, die ja wirklich gut ist, dass er es 20 Jahre lang versucht hat in diesem Format und jetzt ist er der letzte Superstar, den es jemals geben wird. Also das wäre doch
Chance, ne?
Eine gute Geschichte so. Also ich würde sagen, das ist, finde ich, nicht unwahrscheinlich.
Ja, okay, du hast recht. Könnte was dran sein. Aber den erstmal in die Motto-Shows zu lassen. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Shows.
Der kam davor, ja auch schon mal in die Motto-Shows.
In die Motto-Shows? Nee, eins davor, glaube ich. War da bei diesem Urlaubsort da.
Nee, oder? Der war auch schon mal in einem, also ich weiß nicht, ob es dann auch noch unter Recall lief, aber der war auch schon mal in so einem Studio und so. Ah, ich glaube, okay. Der war schon mal in den Motto-Shows. Und für ihn hat man dann ja auch so eine Sonderregel, glaube ich, eingeführt, dass man irgendwie nur in die Top 5 darfst du nur einmal oder so. So nach dem Motto. Aber ich glaube, der war schon mal in den Motto-Shows. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja. Vielleicht war das auch die Jahre, in denen es keine Motto-Shows de facto gab oder so. Es gab es ja auch mal.
Eben, das wird ja auch alles, wurde irgendwie gekürzt. Es gibt ja auch immer weniger. Boah, früher gab es Recall und es wurde immer geguckt.
Mittlerweile gibt es auch wieder Motto-Shows in der vergangenen Staffel. Ja, es wurde wieder ein bisschen verlängert alles. Naja, okay. Dann zu Discovery Plus, was eigentlich nur, also wir haben noch keine Sekunde von irgendwelchen Discovery Plus Shows gesehen, aber die kündigen halt immer so sehr trashige Sachen an, von daher können wir auch da kurz sprechen und zwar geht es hier um die neue Show Ready Steady Love in 50 Dates zum Glück ab 22. September. Wöchentlich eine Folge kommt da und da geht es darum, dass drei Promis herausfinden wollen, wie man heutzutage die Liebe findet und diese drei Promis sind Philipp Pavlovic, aktueller Dschungelkönig, Eva Benetatu und Janine Pink. Die werden hier anscheinend in verschiedene Dates reinkatapultiert werden. Philipp muss zum Beispiel in einen Pole-Dance-Kurs. Janine Pink hat ein erstes Date auf einer Kutsche und Eva bekommt Hilfe von ihrer Mutter und einem Alpaka, steht hier dabei.
Okay. interessant.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das Alpaka zur Familie irgendwie gehört oder ob das ja nochmal extra ist.
So als wäre es normal irgendwie.
Ja. Gut, also das ist Ready, Steady, Love. Wen das interessiert, der kann das bald finden bei Discovery Plus gemeinsam mit Sex Tapes VIP, ne, wo dann irgendwie Prominente beim Sex gefilmt werden und diesen ganzen anderen Formaten, wie zum Beispiel auch hier Dinner mit dem Ex oder so oder Eating with the Ex heißt es, glaube ich. Und ja, viele sehr Lo-Fi und Low-Cost produzierte Sachen, die alle so einen irgendwie so einen unseriösen Schein haben. Irgendwie denkt man, da muss irgendwas irgendwie Geldwäsche dahinter stecken, dass diese Formate produziert werden oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, dann ein waschechter Skandal, denn im dritten Jahr in Folge findet die Helene Fischer Show nicht statt.
Oh,
Jana.
Was? Warum?
Ja, das ist die Frage.
Also Kindheit oder woran liegt das?
Nee, das liegt daran, laut ZDF, dass man Bedenken hat, während der Rückkehr von Corona im Herbst, Winter da zu produzieren, weil ne, das wird dann eine Zeit wohl betreffen, wo man anscheinend laut ZDF auch nicht in dem Maße eine Show in einer riesigen Halle stattfinden lassen kann, wie man das vor Corona konnte. Und deswegen wird man das wieder nicht machen.
Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie das trotzdem planen.
Ja, also ich hätte mir auch gedacht, dass man irgendwas sich einfallen lässt. Also, dass man das vielleicht als Open Air dann im Sommer filmt oder so. Also, was weiß ich.
Hier auch keinen Bock.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt es auch für mich ein bisschen merkwürdig. Also, die letzte Show wirklich 2019, fast 6 Millionen ZuschauerInnen. Und danach jetzt die letzten 2 Jahre keine Show zum ersten Weihnachtstag. Wir haben ja auch ein paar Mal, glaube ich, Weihnachten hier zusammen im Podcast verbracht, Jana. Und deswegen haben wir das auch schon seit einiger Zeit nicht mehr angekündigt an Weihnachten.
Richtig, richtig.
Dass es läuft. Gab auch dann immer ein Ersatzprogramm in Form von irgendwie Dalli Dalli, was dann, glaube ich, zurückkam mit Kerner und so weiter. Aber auch in diesem Jahr wird es keine Helene Fischer Show geben an dem ersten Weihnachtstag. Stattdessen
habe sogar ich ironisch immer geguckt.
Ja, ich meine, das war schon ein Highlight für Groß und Klein, ne? Also es waren schon immer so Familienfeste dann am ersten Weihnachtstag. Irgendwie auch ja, gut dafür geeignet, muss man sagen. Aber es wird im ZDF trotzdem bald was mit Helene Fischer geben, am 1. Oktober nämlich. Da gibt es nämlich das ist auch so mega schade für die, das, oder was heißt schade? Keine Ahnung. Aber es war halt letztendlich ja dieses verregnete Münchner Konzert von vor 2 Wochen oder so. Das wurde ja fürs ZDF übertragen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das irgendwie inszenieren wollen, dass das nicht völlig, völlig scheiße wirkt.
Ja, also das war echt, also das ist echt nochmal eine Nummer. Weiß ich nicht. Das hat mich sehr amüsiert, muss ich wirklich sagen.
Hast du auch die ganzen TikToks danach sofort,
ja,
im Feed gehabt?
Ja, klar. Hatte ich alle im Feed. Und ich habe mir die halt auch alle angeguckt. Dadurch hatte ich noch mehr im Feed. Aber ich habe mich nicht beschwert. Fand das lustig.
Ich habe ja dann auch eins von diesen TikToks dann auch auf Twitter gepostet, was ja dann so mega viral gegangen ist, wo ich das gepostet habe. Also stimmt. Das war irgendwie ein, ja, Spektakel, wo ich mir auch so in ein paar Jahren so einen 6-folgigen Podcast dazu wünsche irgendwie, ja, wo das nochmal so Woodstock 99-mäßig aufgearbeitet wird, das Ganze, wie da irgendwie Leute kein Fleisch mehr essen konnten oder irgendwie durch irgendwelche Pfützen da getragen werden mussten. Also das war schon ein handfester deutscher Skandal, muss man sagen. Dieses, ja, Helene Fischer-Konzert, was dann am 1. Oktober eben im ZDF übertragen wird, und danach gibt es auch noch einen 75-minütigen Film über Helene Fischer anscheinend. Hm.
Okay.
Aber am 1. Oktober läuft auch natürlich, also für euch läuft eben nicht diese Helene Fischer Show, ganz sicher nicht, denn ihr verbringt mit uns den Abend bei Twitter, denn am 1. Oktober läuft der Auftakt der 7. Staffel von The Masked Singer. Ja, das wurde jetzt angekündigt, wollte ich nur hier durchgeben, da sind wir doch wieder am Start. Ich muss sagen, ich habe langsam wieder Bock, muss ich sagen.
Ja, es war echt eine Zeit lang echt viel, aber es ist schon wieder gefühlt ein bisschen her.
Ja.
Kann mal wieder, ja.
Kann mal wieder. Also zumindest die erste Folge, die ist ja immer wirklich, also ich finde wirklich die erste Folge von The Masked Singer, die ist wirklich immer gut, weil man eben mit völlig reinen Gewissen da reingeht und ohne Ahnung von irgendwas und dann eben live mit euch raten. Das war bisher immer cool und wird es auch wieder werden am 1. Oktober. Wir freuen uns sehr drauf. Seid dabei. Ja, ich weiß nicht, ob du hyped bist für das Comeback von Britt bei Sat.1. Das ist ja schon seit längerem bekannt. Ja, das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen. Mal. Damals haben wir eben noch gesagt, dass es im Rahmen von der neuen Nachmittags-Vorabend-Sendung Volles Haus in Sat.1 zurückkehrt. Also Volles Haus war ja dieses Format, was Sat.1 angekündigt hat, um den Vorabend bzw. Nachmittag zu revolutionieren. Ich glaube, 16 Uhr bis 19 Uhr soll künftig ab Winter eine Live-Show laufen, moderiert unter anderem von Jochen Schropp und Jasmin Blümchen-Wagner. Innerhalb von dieser Show soll es eben mehrere Minishows geben und unter anderem eben innerhalb von dieser Show sollte Britt zurückkehren. Das war angekündigt und jetzt hat man aber gesagt, bei ProSieben bzw. Sat.1, nee, also das, ich glaube sogar hier, Daniel Rosemann, der Senderchef, sagt hier, mehr als überschwängliche Resonanz auf das Comeback gab es anscheinend und deswegen hat man sich jetzt entschieden, nee, wir bringen Britt als eigenständige Show zurück. Und künftig, ab 16 Uhr, ab dem, ich glaube, 24. Oktober, Teil des neuen Nachmittags-Vorabendsprogramm bei oder in Sat.1, Britt also wieder mit so Themen wie, ist ja schon angekündigt, Albtraum Botox, früher warst du schön, Fragezeichen, und spätes, ja, spätes Mutterglück, ist das dein Enkel, Fragezeichen.
Das ist aber wirklich wie früher.
Ja,
aber weißt du, woran das bestimmt auch liegt? Das sehe ich nämlich auch ständig auf TikTok, so Ausschnitte von Talk, 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 so alten Dingern. Das geht richtig durch die Decke. Das hat immer mega viele Likes und ganz viele schreiben immer, oh, das hätte ich gern wieder und so. Das könnte tatsächlich ein guter Moment dafür sein.
Ja, ich habe leider noch nicht reinschauen können in das Comeback von Barbara Salisch. Aber das, was Selma irgendwie so zu verstehen gibt, ist, dass es jetzt nicht so ganz schlecht ist. Und ich habe auch da ein bisschen Bock, nochmal ein bisschen einzutauchen. Aber na, ich war nie so der Fan von Britt. Also ich hätte gerne eine andere Nachmittagstalkshow.
Die
wieder, also ja, irgendwie, weiß nicht, aber Britt war mir irgendwie immer unsympathisch. Ich weiß auch nicht, Britt habe ich immer nicht gemocht. Ich weiß auch nicht. Die hatte auch einmal so einen unsympathischen Auftritt damals bei Roche und Böhmermann war das, glaube ich, wo sie so sehr geroastet haben, auch für von wegen, ne, du führst irgendwie Leute in deiner Sendung vor und so weiter. Und da hat sie das irgendwie so ein bisschen irgendwie so abgetan oder irgendwie so runtergespielt. Mhm. Irgendwie so, okay. So ganz merkwürdig, ja, reagiert darauf. Und ich fand die nie so sympathisch, irgendwie Brit, deswegen war ich da auch nie so Fan davon. Aber ich bin grundsätzlich offen für das Genre, aber ja. Das hatte man jetzt für meine Begriffe
lieber
nicht.
Lieber wäre mir auch, wenn Vera mit ihrer Talkshow.
Ja, das zwei bei Calvas oder sowas in der Art.
Ja, boah, das habe ich immer geguckt, da wäre ich sofort dabei. Ey.
Aber demnächst ist es dann eben in Sat.1 so, dass dann eben wirklich wir wieder zurück in den Nullerjahren sind, wenn wir dann irgendwie Brit haben, plus Lenzen übernimmt, ne, also quasi das Nachfolgeformat von Lenzen und Partner. Ja, das ist irgendwie Fernsehen wie 2005, so gefühlt.
Finde ich super.
Ja, und auch bekannt ist, dass Mein Mann kann, ne, die Show, bald auch als tägliche Sendung zurückkehren wird, nachdem es ja das als Show jetzt schon mal wieder gab in der Primetime. Bald eben auch, weil es jetzt relativ erfolgreich war, 19 Uhr im täglichen Programm mit natürlich Daniel Boschmann als Moderator.
Yeah, Boschi,
Bosch. Immer, wenn du da bist, auch Boschmann-News, ne?
Immer, immer.
Wir wollten noch über eine Netflix-Produktion sprechen, bevor wir gleich noch ins Quiz auf Speed eintauchen. Woodstock 99, Jana. Du hast mir gesagt, das wolltest du schon ewig gucken. Ich habe es auch schon vor 3-4 Wochen geguckt, habe immer dann gewartet bis hier, dass jemand auch mit mir schaut. Und jetzt hast du dich bereit erklärt, weil du eh, wie gesagt, es vorhattest zu gucken. Woodstock 99, worum geht's hier grundsätzlich?
Woodstock 99 ist quasi der Nachfolger von Woodstock 69. Also das ist ein Festival. Damals ging es da sehr um Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. So die.
Oder wie Andreas Roben sagen würde, Friede, Freude, Pfannekuchen. Aber
genau. Genau. Also es war alles so sehr mit Peace, Love und sowas. Und das wollte man jetzt Jahre später dann nochmal machen.
30 Jahre später, ne? Also zum Jubiläum quasi.
30 Jahre später, genau. Und jetzt war es nun mal so, dass zu der Zeit halt besonders so Heavy Metal, Rock, sowas angesagt war. Weswegen die Stimmung auch ein bisschen eine andere war. Gleichzeitig, was aber das Hauptproblem ist, wurde bei dem Festival einfach sehr wenig geplant, gefühlt, oder mit Absicht wenig geplant. Es wurde nicht auf Security geachtet, solche Sachen. Also es ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und bei der Dokumentation wird das so ein bisschen beleuchtet oder nochmal nacherzählt.
Es wird sogar ziemlich genau nacherzählt, weil es ja wirklich jeden einzelnen Tag quasi nochmal durchgeht und das sozusagen so steigernd erzählt, ne? Also was nach und nach so Schritte waren, wo es eben aus dem Ruder gelaufen ist, bis es dann zur Katastrophe gekommen ist und die Leute irgendwie das ganze Festival auseinandergenommen haben dann. Und das ist im Prinzip mittlerweile ja so ein eigenes Genre, ne? Also wir hatten damals die Fire-Festival-Dokumentation zum Beispiel, also es gab ja zwei Fire-Festival-Dokumentationen und auch so ein paar andere noch, wo irgendwelche Sachen außer Kontrolle geraten, so ein bisschen, das ist irgendwie mittlerweile so ein eigenes Genre und das passt da eben bestens rein. Wurde auch ziemlich gehypt, diese Dokumentation. Also bei Baywatch Berlin haben die drüber gesprochen, verschiedene Podcasts war es irgendwie Thema und man hat irgendwie ziemlich oft gehört, dass es irgendwie ziemlich gut sein soll. Hat es denn auch für dich so gut funktioniert, wie du jetzt davor schon von einigen bestimmt gehört hast?
Also ich fand es sehr interessant zu gucken, aber die meiste Zeit war es mir echt sehr unangenehm, weil ja diese Veranstalter, diese Hauptveranstalter auch gesprochen haben und die halt bis zu diesem Interview, was glaube ich 2020 war, überhaupt nicht reflektiert haben. Und die waren halt einfach, also es wurde halt nicht richtig geplant und das war letztendlich der Hauptauslöser, dass das so passiert ist. Aber die haben immer alles so ein bisschen entweder auf den anderen geschoben oder für, ja, so ist es halt, da haben wir keine Kontrolle drüber. Wo auch echt, ja, auch schlimme Sachen passiert sind. Und das fand ich echt immer so ein bisschen unangenehm. Was ich auch nicht so, also ich fand es ein bisschen sehr langgezogen dann. Ich weiß nicht, ob man da wirklich jeden einzelnen Tag, ich glaube, 50 Minuten oder so ging eine Folge, durchleuchten musste. Aber ansonsten fand ich es echt interessant, weil ich hatte mich halt damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt vorher. Ich hatte auch das Gefühl, dass das so gerade in Europa gar nicht so angekommen ist. Aber weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch doch. Und ich war einfach 3 Jahre alt. an sich fand ich es echt cool zu gucken, auch spannend und auch traurig und schlimm und
ja, also ich muss sagen, ich hatte ähnliche Probleme aufgrund der Struktur. Also ich fand es auch zu lang. Also es waren 3 Folgen, ne, glaube ich. Mhm. Hat sich aber angefühlt wie wirklich 5 oder 6 oder 7. Ja. Und das lag auch für mich so ein bisschen an diesem chronologischen Aufbau. Also ich finde, da hätte man ein bisschen interessanter erzählen können teilweise. Also wirklich, das war, finde ich, zu eintönig und irgendwie hat sich mir nicht ergeben, warum man das jetzt chronologisch erzählen muss, notwendigerweise. Also klar, willst du irgendwie erzählen, wie sich das nach und nach steigert und wie Sachen nach und nach irgendwie aus dem Ruder laufen, wie gesagt. Aber ich finde, man hätte da ruhig irgendwie ein bisschen thematischer das strukturieren können oder irgendwie auch an Personen so besser erzählen können, weil gefühlt, also klar, die O-TongeberInnen sind irgendwie präsent, aber in der Dokumentation selbst sind irgendwie kaum Personen so richtig drin oder ich habe irgendwie nicht so richtig eine Hauptfigur oder kann mit niemandem so richtig was anfangen. Ich habe irgendwie kaum ein Bild von den Personen, wie die damals ausgesehen haben, wie die damals irgendwie, sie haben es versucht mit so ein paar Leuten, die dann eben dabei waren und dann so eine Art Zeitzeuge sein sollten, aber irgendwie fand ich das auch, ne, dieser eine Typ mit dem Vokuhila so, aber das hat für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Irgendwie sah der halt lustig aus und hat ein paar lustige One-Liner so gehabt, aber irgendwie
der ist auch gefühlt halt einfach so geblieben, wie von dem Wochenende. So
ja, aber ich habe mit dem irgendwie so gar nicht mitfühlen können oder habe mit dem irgendwie gar nicht so anfangen können, so. Sondern
das stimmt.
Das war irgendwie so eine kuriose Person, die halt so saß, aber irgendwie habe ich nicht genau verstanden, warum ich jetzt mit dem irgendwie mitlachen soll oder was weiß ich. Nee. Das hat mich so ein bisschen gestört, also dass es wirklich keine richtige Personen gab da so drin.
Ich glaube halt, die interessant gewesen wären, wollten da wahrscheinlich nicht sprechen.
Ja, aber dann musst du irgendwie erfinderisch sein und wirklich, auch wenn es dann immer so ein bisschen der letzte Anker ist, aber im blödsten Fall irgendwie nachdrehen, eben wenn du eine Person hast, die da war und die so ein paar interessante Erlebnisse hat, dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass es da Bildmaterial davon gibt, so. Es kann auch cool wirken, kann auch scheiße wirken, klar, aber weiß nicht, das hätte für mich so ein bisschen mehr Einfallsreichtum noch vertragen durchaus und deswegen habe ich auch diesen Hype nicht so ganz verstanden, also aufgrund des Themas versteht man es halt, ne? Also das ist einfach ein gutes Thema.
Ich glaube, das war auch der Punkt. Ich glaube nicht, dass unbedingt die Doku alle wirklich so gut fanden, gut gemacht fanden, sondern die haben halt das Thema genommen und das kommt halt an. Das ist halt auch wirklich interessant.
Glaube ich auch. Also das Thema, da gehe ich mit, wusste ich auch überhaupt nicht und ist ja wirklich auch krass eben, weil das ja nicht nur, also klar, die VeranstalterInnen oder Veranstalter sind, glaube ich, nur Männer gewesen, haben schon natürlich die Schuld, aber es gibt schon so ein paar Faktoren, die dann eben noch dazu beigetragen haben, dass das Ganze so aus dem Ruder laufen konnte, ne, also von wegen den MusikerInnen, die da auf der Bühne standen, die dann eben wirklich die Lage auch völlig falsch eingeschätzt haben. Natürlich hat man dann auch falsch reagiert von der Organisation, aber trotzdem gäbe es das, glaube ich, heute auch nach so Sachen wie Terroranschläge und so weiter auf Bühnen und gäbe es das alles nicht mehr, glaube ich. Also da sind, glaube ich, auch MusikerInnen mittlerweile viel oder generell Leute auf der Bühne viel zu aware deswegen, dass man da eben durchaus so Massenpaniken oder so, dass man da ganz vorsichtig sein muss, dass sowas gerne mal dann eben sehr schnell
rogue geht. Und halt auch nicht mit, also wirklich, ich glaube denen das sogar, dass sie das nicht mitbekommen haben. Weil natürlich wollten die Veranstalter auch dann, dass die das nicht mitkriegen, sonst weiß ich nicht. Und wenn, ich glaube, du bist halt wie in einem Rausch, wenn du dann auftrittst.
Ja, klar, wenn es davor noch nie irgendwie so einen Präzedenzfall gab und ne, dann siehst du hier eine Meute, die ja wirklich unfassbar ist, weiß ich nicht, wie viel, 500.000 Leute oder sowas?
Ja.
Es ist ja wirklich unglaublich. So, dann bist du wahrscheinlich so auf 180, dass du da vielleicht wirklich manche Sachen gar nicht aussiehst, weil das ja dann einfach so eine undefinierbare Masse an Leuten ist, wo du vielleicht auch die Einzelperson völlig aus dem Blickfeld verlierst. Aber
ich gebe dir recht, eben am Ende war ja dann auch ein Riesenfeuer oder als das Auto in die Menge, dann das sind Momente, da glaube ich, kann man dann doch anders reagieren.
Ja, weil dann ja auch, glaube ich, eine Band, der immer auf der Bühne stand und irgendwie so Burn oder sowas gesungen hat, so nach dem Motto, und das einfach noch angeheizt hat, buchstäblich. Ja. Also, und das ist dann natürlich schon irgendwie auch eine Frage, wie das passieren kann. Dann finde ich es auch ein tolles so Porträt der 90er irgendwie. Ne? Eine Zeit, die einfach, also wir waren da zu jung dafür, um das so richtig beurteilen zu können, aber die anscheinend ja völlig irre war, ne? Also so, was da alles passiert ist. Und das war auch eine Zeit der Drogen natürlich auch, wo die natürlich ganz groß waren. Und auch so eben, dass so Macho-Kultur und sowas natürlich auch irgendwie gerade ganz groß war. Und es ist zum Glück ja auch ein Thema hier in dieser Dokumentation, dass ne, solche Szenen, wie man damals es erlebt hat, dass irgendwie, ne, da ziehen sich Frauen dann irgendwie so aus, sitzen da auf den Schultern rum und dann wird da sofort von allen Seiten irgendwie da dran gekrapscht und so. Ja. Das ist ja heute auch, also ich glaube, es gibt immer noch so Festivals, wo das so bestimmt ist, aber das Thema, so. Genau, aber das Thema sexuelle Belästigung auf Festivals, gerade da ist mittlerweile schon auch ein Thema, worüber sich viele irgendwie im Klaren sind und was auch etwas ist, wo daran gearbeitet wird durch mehr Polizeipräsenz und so weiter. Aber das ist schon ja, heftig gewesen, das halt auch so vor offenen Kameras zu sehen. Ne? Also ich meine, das waren ja dann einfach teilweise Szenen, die man einfach sehen konnte, wie dann einfach ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken so Grapsch-Aktionen da stattgefunden haben.
Ja,
so
völlig normal, ja.
Ja.
Das ist schon eine andere Zeit.
Ich glaube, so viel zu Woodstock 99. Wir können gar nicht mehr so viel mehr sagen, außer dass man sich das ansehen sollte, glaube ich, wenn man diese ganzen ja, Chaos-Dokumentationen, nenne ich sie jetzt mal, irgendwie mag. Wenn man Fyre Festival mochte, wird man auch das mögen natürlich. Und trotzdem der Hinweis, dass es so ein bisschen, also jetzt haben wir hier zwei Leute, die das sagen, falsch strukturiert ist, beziehungsweise so ein bisschen langatmig ist an einigen Punkten. Aber wenn man eben die Geschichte so faszinierend findet, dann wird man darüber hinwegblicken, ne, wie es eben so viele gemacht haben. Ja. Und wir haben es ja auch dann auch durchgeschaut, ne? Also so ist es ja auch nicht. Okay, Woodstock 99 also, das war Chaos und jetzt gehen wir zu dem ja, chaotischsten Spiel, glaube ich, was wir haben. Oder naja, weiß ich nicht, ob es chaotisch ist, aber auf jeden Fall ist es sehr schnell, denn es heißt Quiz auf Speed und ja, ist ein Wettkampf zwischen den Gästen dieses Podcasts. Also es ist, treten ja hier immer die Leute gegeneinander an und stellen dann eben neue besten Marken auf. Wir haben schon zwei Partien gespielt in dieser Staffel, Staffel 2 von Quiz auf Speed. Anni hat losgelegt mit 10 richtigen Antworten auf Quizfragen innerhalb von 2 Minuten. Und auch Jana L. ist schon angetreten und hat sensationelle 13 Punkte geholt. Also das ist schon, ich glaube, bisher eben die beste Leistung. Schon echt gute Ergebnisse hier gebracht. Und jetzt darf auch Jana ran. Innerhalb von 2 Minuten darfst du jetzt gleich relativ einfache Fragen rund um das Thema Fernsehen beantworten plus ein paar extra Fragen, die random sind. Und
man sich schön blamieren kann.
Ja, vielleicht. Aber sie sind eigentlich nicht, also eigentlich sind sie nicht so gebaut, dass man sich jetzt notwendigerweise blamieren muss. Ja. Es wirkt einfach nur total random, dass die da drin sind. Und ich glaube, das kann manchmal verwirrend sein.
Also ich erinnere mich, ich habe das schon mal gespielt und war echt nicht gut, aber probier das gerne nochmal.
Sehr gut, du hast 2 Minuten Zeit gleich und wir machen das schon, ganz ruhig.
Muss.
Bist du denn bereit? Okay, dann laufen deine 2 Minuten, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Ja. Welches runde Objekt ziert das Senderlogo von Sat1?
Welches runde Objekt? Weiß ich nicht, so eine Kuh?
Ein Ball. Welche Affenart war unser Charlie?
Schimpanse?
Richtig. Auf welchem Sender läuft Grip das Motormagazin?
D-Max?
Falsch, RTL 2. Welches ist das Säugetier, welches ist das einzige Säugetier, das Eier legt?
Keine Ahnung.
Schnabeltier. Wie hieß die Show, in der Jan Böhmermann einzelne Mitglieder seines Publikums mit spektakulären Aktionen überraschte?
Oh, ich bin nicht gut im Schnelldenken. Ich weiß es nicht mehr.
Lass dich überraschen, die Prism is a Dancer Show. Wer moderiert das Finalspiel in Wer stiehlt mir die Show?
Wer ist das nochmal?
Katrin Bauerfeind. Welcher Promi wagte das TV-Experiment Promi Undercover Boss in seiner eigenen Tanzschule?
Hier, Detlef.
Richtig. Publikum, Telefon, Zusatzjoker. Welcher Wer wird Millionär-Joker fehlt? Publikum, Telefon-Joker oder Zusatzjoker? Welcher Joker fehlt?
50-50.
Richtig. Nenne einen Reporter oder eine Reporterin der Heute-Show.
Weiß ich gerade nicht.
Lutz van der Horst etc. Wie nennt man einen Bob, wenn die Haare die Länge zwischen Kinn- und Schulterhöhe erreichen?
Long Bob.
Richtig. Wie heißt der dritte DSDS-Gewinner?
Oh, wer war das? Thomas Godoy?
Falsch, so? Tobias Regner. Wie heißt die Reality-Show, bei der ein Kandidat versucht, die Gruppe beim Bewältigen von Aufgaben unbemerkt zu sabotieren?
Keine Ahnung.
The Mole. Wie heißt der Nachfolger von Günther Jauch bei Stern TV?
Stefan Alaska.
Richtig. Welche Comedian steckt hinter der Sketch-Comedy Ladykracher?
Hier. Wie heißt die denn nochmal? Oh Mann, Dennis.
Und die Zeit.
Anke Engelke.
Ich würde mal sagen, das lasse ich noch durchgehen.
Ey, wenn ich Druck habe, dann weiß ich gar nichts mehr. Das ist ja grauenvoll.
Also, oh. Jana, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, dann kommst du auf 6 Punkte.
Das ist echt ein Trauerspiel. Das ärgert mich so. Ich weiß, dass von Wer steht mir die Show? Ich kenne Prism is a Dancer. Habe ich jede Ausgabe von gesehen. Ich bin komplett bescheuert, wenn ich unter Druck stehe. Das ist wie in der Schule.
Ja, genau. Das macht man ja auch sonst nicht. Ne? Man hat ja, noch, ja sonst nie irgendwie so ein ja, Quiz auf Speed. Ne? Das hat man sonst nicht. Deswegen muss man sich da an diese...
Dann möchte ich nicht mehr spielen.
Für diese Staffel hast du es geschafft. Mit 6 Punkten sortierst du dich aktuell auf dem 3. Platz ein, hinter Anni und hinter Jana L. Von daher, da ist ein bisschen Abstand, aber naja. Trotzdem gibt es doch die Option, dass du aufs Treppchen kommst. Ich meine, wenn alle schlechter als 6 Punkte sind, dann bist du Dritter.
Bestimmt.
Also es müssen noch solche Kaliber ran wie Selma, wie Nathalie, Jule hat sich schon angekündigt, die will auch antreten und so weiter. Also da kommen noch so ein paar.
Musst du mir das jetzt sagen?
Ein paar Leute. Mal schauen, es ist noch nichts verloren.
Geht's nicht besser.
Es ist noch nichts verloren. Okay. Wenn man dich trösten will, sage ich jetzt mal, dann kann man das wo tun? Bei welchen sozialen Medien kann man dir schreiben?
Ja, Marsiane auf Twitter, Marsianers auf Instagram. Und da weiß ich auch sofort die Antwort. Das ist auch interessant.
Ja, binnen Sekunden richtig. Sogar. Ja. Alles klar. Also folgt ihr da, folgt dem Podcast bei Fernsehen für alle. Nee, bei Twitter unter @fernsehenfa oder bei Instagram unter @fernsehenfuralle. Oder ihr gebt uns, wenn ihr euch... ja, auch gerne ausdrücken wollt in Sachen Liebe, dann geht es auch bei Spotify mit 5 Sternen oder bei Apple Podcasts mit 5 Sternen. Das hilft uns sehr weiter. Das hilft anderen, den Podcast zu entdecken, nämlich. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Jana. Endlich
ja,
mal wieder.
Ja, danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Sommerhaus läuft weiterhin. Ne? Du bist weiterhin immer dabei und gerne hier eingeladen. Also Sommerhaus wird uns bestimmt auch nochmal weiter begleiten. Auf jeden Fall auch in der nächsten Woche natürlich alles zum Sommerhaus der Stars. Dann, ich verspreche schon in der 3. Woche in Folge, glaube ich, aber wir sprechen, glaube ich, nächste Woche tatsächlich über House of the Dragon und vielleicht auch ein bisschen über die Ringe der Macht bei Amazon, die Herr der Ringe-Serie. Ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir gründen jetzt erstmal eine Tanzschule, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Go.